Und das Zweite, was ich anders machen würde, ich würde voll empfehlen, jemanden an dieser Schnittstelle IT und Fachabteilung zu haben. Und sie hat erzählt, dass der Kollege aus der IT gesagt hat, du, es läuft. Und ihr erster Gedanke war natürlich, na, und wie sind die Ergebnisse? Und er hat gesagt, ach so, na, das habe ich mir nicht angeschaut. Weil das natürlich völlig irrelevant war von IT-Seite. Hauptsache, es läuft.
Alle reden von KI. Wir reden mit denen, die es gemacht haben. Was lief? Was nicht? Was sie heute anders machen würden. AI have a dream. AI have a dream. Cut through the noise, show what it
means. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AI Have a Dream Podcasts. Heute mit meinen zwei Gästen, dem Dario und der Bettina von der Parlamentsdirektion. Und wir werden uns heute einen ganz interessanten Use Case anschauen, nämlich einen Stenografie-Use Case, den Sie direkt in der Parlamentsdirektion umgesetzt haben in Ihrer Abteilung. Liebe Bettina, wenn du jemanden jetzt erklärst, was deine Abteilung so macht, also stenografische Protokolle im Parlament, dann denken ja viele, vermutlich würde ich jetzt mal schätzen, an Schreibmaschinen und Tradition und so. Was passiert denn da eigentlich wirklich? Und warum ist überhaupt so etwas dann ein Anwendungsfall für KI?
Ja, an Steno-Bleistifte denken vielleicht auch manche, diese Grünen mit den goldenen Kappern hinten. Ich muss sagen, eine ganz kleine Spur ausholen. Die stenografischen Protokolle heißen so, weil das historische Gründe hat, weil es die schon sehr lange gibt, seit fast 180 Jahren. Und interessanterweise war aber damals, als die ersten stenografischen Protokolle entstanden sind, nämlich in den Anfangszeiten des Parlamentarismus, die Stenografie die urrevolutionäre Technik. Es war nämlich eine Möglichkeit, um das, was im Parlament passiert ist, was damals, so wie heute natürlich auch, alle Leute brennend interessiert hat, aber damals auf jeden Fall ganz bestimmt, nach außen gespielt werden konnte, nachdem es keine Tonaufnahmen gegeben hat, durch die Stenografie. Das ist eine Art, ganz schnell zu schreiben. Und wenn man das dann transkribiert, kann man das damals halt an die Zeitungen nach außen spielen, sehr schnell. Und es ist damals um dasselbe gegangen wie heute, nämlich öffentlich zu machen, was im Parlament passiert. Und wir heute machen eigentlich genau dasselbe. Es gibt zwar Tonaufnahmen, es gibt Fernsehübertragungen, aber ein elektronischer Text ist eine ganz andere Datengrundlage. Und die erstellen wir und die veröffentlichen wir auch sehr, sehr schnell. Und da gibt es ein paar Zutaten, die so ein Protokoll haben muss. Also zum Beispiel, wenn Sätze ein bisschen verworren sind, wenn jemand frei spricht, wenn es Beifall gibt, wenn es Zwischenrufe gibt, wenn es Aktionen im Saal gibt, dann nehmen wir das auf oder korrigieren das. Aber wir brauchen eine Grundlage, um schnell ein Protokoll veröffentlichen zu können, und das ist ein Rohtranskript. Und dieses Rohtranskript ist früher durch ein Stenogramm entstanden, dann später durch eine Audioaufnahme, wo Menschen ganz schnell ein Rohtranskript getippt haben, Eingabekräfte. Und jetzt ist unsere Datengrundlage eben das durch die Spracherkennung erkannte Rohtranskript, mit dem wir dann weiterarbeiten. Also es ist unser Ausgangsprodukt.
Sehr interessant. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dann eigentlich das, was ihr macht, ein ganz wichtiger Bestandteil von gelebter Demokratie, oder? Damit das, was im Parlament besprochen wird, auch nach außen tritt.
Eigentlich schon, weil in Nationalratssitzungen zum Beispiel erklärt wird, warum ein Gesetz beschlossen wird. Und sogar, wenn später ausgelegt werden muss, in den Ministerien, wo die Gesetze umgesetzt werden sollen. Und wenn man sich fragt, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, dann schaut man in den Protokollen nach. Es verwenden aber auch NGOs Protokolle, um zu schauen, wie die verschiedenen Parteien zu bestimmten Dingen stehen. Es ist im Parlamentsprotokoll, ja, also im stenografischen Protokoll, sind nicht nur die Hauptsprecher jeder Fraktion, die zu Wort kommen, sondern auch abweichende Meinungen werden dort festgehalten. Also wir halten das ganze Geschehen während einer Plenarsitzung fest und veröffentlichen es noch in derselben Nacht oder am nächsten Tag im Internet.
Ah, das ist interessant. Das würde mich ja selbst sogar interessieren. Da muss man dann nachher sagen, oder magst du uns gleich sagen, wo man das finden kann?
Auf der Parlamentswebsite kommt man eigentlich sehr rasch hin. Da gibt es ein Bürgermenü rechts unter Recherchieren, kommt man zu den Protokollen.
Okay, einfach nach Parlamentsprotokolle, Sitzungsprotokolle suchen oder nach was für einem Begriff muss man suchen?
Es führen viele Wege nach Rom, aber es gibt so eine Sektion auf der Webseite, die heißt Recherchieren, und dort findet man ganz leicht zu den Protokollen.
Okay, perfekt. Super, danke. Jetzt würde mich das interessieren, Dario. Also die Bettina hat uns jetzt schon ein bisschen den Hintergrund erklärt. Jetzt ist es ja spannend, oder? Ihr habt ja vorher Vorher wurde quasi, oder früher wurde händisch stenografiert und dann wurde eine Audioaufnahme gemacht. Wie ist es jetzt, wie kommt man denn überhaupt zu so einem Projekt? Oder was war denn der Moment, wo ihr gesagt habt, da muss sich jetzt etwas ändern?
Also der Augenblick eigentlich, wo wir gesagt haben, es muss sich was ändern. Der Augenblick, wo wir ein bisschen hellhörig geworden sind, war vor ein paar Jahren, wo wir einfach gemerkt haben, okay, es klopfen immer mehr Anbieter bei uns an und sagen, hey, wir haben da ein Spracherkennungssystem, das voll super funktioniert, wollt ihr das nicht einsetzen? Manche haben gesagt, hey, wir hätten ein System, das vielleicht gut funktioniert, man könnte es mit euren Daten sicher verbessern. Das war noch vor dem großen KI-Hype mit ChatGPT von vor ein paar Jahren. Und damals ist ja quasi auch bei Speech-to-Text einiges weitergegangen. Und wir haben damals gesagt, okay, wir haben schon ein bisschen geschaut, welche Anbieter gibt es, was gibt es für Systeme. Wir haben quasi also auf den Sprecher fokussierte Systeme wie Dragon und so weiter, manche kennen es, getestet, einfach zum Anschauen, dass wir wissen, wie es funktioniert. Und dann sind die Anbieter zu uns gekommen und wir haben mit einem Anbieter gemeinsam, der ein interessantes Projekt am Laufen gehabt hat, nämlich ein Projekt für österreichische Standarddeutsch, gesagt, okay, schauen wir uns das einmal an, das Projekt. Das hat die EU-Förderung gekriegt. Ich habe gemeint, mit unseren Daten, und zwar vom Bundesrat, könnte man das vielleicht gut weiterentwickeln. Wir haben dann eine Vereinbarung mit ihm geschlossen, dass er Daten einmal von uns kriegt und wir dafür seine Services und vor allem das Modell für das österreichische Standarddeutsch nutzen dürfen. Das Problem war dann, dass er nicht in die nächste Phase gekommen ist vom Projekt, das Modell für das Standarddeutsch nicht fertig entwickelt worden ist. Und dann kurze Zeit später ist natürlich ChatGPT und damit Whisper gekommen und das war eine Revolution bei den Speech-to-Text-Systemen. Was wir aber da mitgenommen haben, waren einfach sehr viele Erfahrungen. Also, dass wir gesagt haben, okay, so funktioniert das, dass man ein System entwickelt, auf das muss man aufpassen. So funktionieren die Modelle. Das sind neue Fehlerkategorien, die entstehen im Unterschied zu getipptem Text und so weiter. Also da haben wir eigentlich sehr, sehr viel gelernt.
Bettina, ihr habt ja einen Bottom-up-Ansatz gewählt. Also sozusagen die Fachabteilung treibt das Projekt voran und nicht die IT-Abteilung oder die Führungsebene. Und das stelle ich mir spannend vor. Ich bin ja als ehemaliger Justizsozialarbeiter ein bisschen leidgeplagt, was ich sage mal so, ich bin nicht umsonst selbstständig geworden, um das einmal ganz liebevoll und simpel zu formulieren. Und dazu hat natürlich auch die Justiz sein Übriges dazu beigetragen, auch positive sowie negative Beiträge. Und jetzt würde mich das natürlich spannend interessieren, also im öffentlichen Dienst würde ich einmal sagen, ist es ja eigentlich ein unüblicher Prozess, so ein Bottom-up-Ansatz, oder?
Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Bei uns war es so, dass wir eigentlich ziemlich früh schon begonnen haben, als dieses Thema aufgetaucht ist, die ersten Male das in unsere Hände zu nehmen, weil wir vorausgeahnt haben, dass es kommen wird. Und wir haben immer so ein bisschen gesagt, das hängt wie ein Damoklesschwert über uns, Spracherkennung, irgendwann kommt es, es hat nicht gut funktioniert, aber irgendwann war das so, dass wir gemerkt haben, es interessiert Leute und Leute haben das Gefühl, es funktioniert doch schon gut. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es selber machen. Wenn wir nicht wollen, dass irgendwann einmal irgendjemand uns ein fertiges System präsentiert, mit dem wir arbeiten müssen, dann müssen wir wohl selber tätig werden. Und am Anfang ein bisschen nicht mit großer Lust, aber je mehr wir uns beschäftigt haben und Kompetenz aufgebaut haben, eigentlich mit sehr großem Interesse. Eine Kollegin von uns hat glücklicherweise sogar ziemlich gut Programmieren in dem Bereich gelernt. Das heißt, wir haben einfach gesagt, wir nehmen das Heft in die Hand und wir schauen selber, was wir gut brauchen können und wie wir das bei uns einführen können. Und einen Vorteil hatten wir, glaube ich, auch. Bei uns im Haus ist ziemlich klar, dass wir die Abteilung sind, die mit der Verschriftlichung von gesprochener Sprache am meisten zu tun hat. Das heißt, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis einerseits zur IT-Abteilung, die da gesagt hat, ihr seid die Experten und Expertinnen, ihr könnt auch die Ergebnisse am besten beurteilen und auch großes Vertrauen von unserer Führungsebene, dass wir das selber vorantreiben und da auch gewisse Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und das war im Nachhinein betrachtet eine gute Sache.
Interessant, toll. Wie ist denn, da muss ich jetzt mal kurz nachfragen, wie ist denn das so vom ersten Gefühl her, wenn man hört, ja, man arbeitet quasi in der Stenografieabteilung und dann soll da jetzt plötzlich KI sozusagen schräg von der Seite reinkommen, ne? Und wie geht man dann mit den ersten Ängsten um? Gab es da irgendwie auch so Ängste, ja, jetzt kommt die KI und die wird mich vielleicht sogar ersetzen oder so?
Ja, natürlich. Natürlich gab es das. Und ich glaube, auch da ist die Expertise, die wir aufgebaut haben, recht wichtig. Und andererseits auch das, was wir eigentlich schon lange machen, noch bevor KI am Horizont aufgetaucht ist, immer wieder zu erklären, total gerne auch am Tag der offenen Tür zum Beispiel, dass so ein Protokoll nicht aus der Steckdose kommt, sondern dass es eigentlich zwei Teile gibt. Es gibt dieses Transkript, wo wirklich einfach nur eins zu eins transkribiert wird, was gesprochen wird. Das machen jetzt eben Eingabekräfte, die schon während die Rede im Saal gehalten wird, über Kopfhörer abhören, was die Rede ist und das transkribieren. Und dann gibt es so die versteckte Seite der Arbeit, dass wir eben, wie ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, Zwischenrufe einarbeiten, dass wir die Sätze so entwirren, dass sie gut lesbar sind, dass wir Begriffe nachrecherchieren und korrekt schreiben, damit sie nachher in einer Volltextsuche gefunden werden. Also all diese Arbeit, wo es um die inhaltliche Bearbeitung geht, die wird derzeit zumindest noch von Menschen gemacht. Und dieses Transkribieren, also dieses Rohprodukt herstellen, da hat die KI reingegriffen.
Okay. Das heißt, man hatte sich jetzt nicht unbedingt sofort ersetzt gefühlt, sondern man hat eine gute Synergie geschaffen, wo man selbst entlastet wurde. Habe ich das so richtig?
Genau, ganz genau. Also wenn diese Arbeit wegfällt, wird es einerseits schneller und andererseits, wenn wir Ressourcen dadurch freischaufeln, dass wir diesen einen Teil der Arbeit nicht mehr machen müssen, dann können wir auch zum Beispiel von mehr Veranstaltungen, die auch im Parlament abgehalten werden, Transkripte zur Verfügung stellen mit denselben Ressourcen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Super. Jetzt stellen wir das so vor, also man viele Entscheider in einem Unternehmen kennen das ja auch. Die Fachabteilung sieht da vielleicht einen Bedarf, ja, aber die Entscheidungswege gerade sind sehr lang. Also ich kann mich erinnern, meine Chefin damals in der Justizanstalt Linz, bevor ich meinen ersten Job dort angefangen hat, hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen und hat gesagt, Herr Wurm, der hat sich nach Monaten bei mir gemeldet und gesagt, Herr Wurm, wie Sie ja wissen, die Mühlen der Justiz mahlen ja bekannterweise langsam, aber jetzt meldet sie sich bei mir sozusagen wegen meinem Bewerbungsschreiben und würde mich gerne einladen. Also in diesem Sinne, wie ist es da euch gegangen, sozusagen von der ersten Idee dann bis zur Umsetzung, wenn so viele Menschen damit beteiligt sind, dass ihr dann auch tatsächlich ein Momentum aufgenommen habt?
Naja, wir haben da auch so einen zwiespältigen Auftrag bekommen von meinem Chef und im Nachhinein bin ich ihm dankbar, obwohl ich im ersten Moment schockiert war. Nämlich, der hat gesagt, wisst was, wir machen jetzt eine Fachtagung zu dem Thema. Und wir haben gesagt, wir sind aber voll nicht die, die am weitesten sind in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Wieso sollen wir eine Fachtagung machen? Das ist ja irgendwie vermessen. Und er hat gesagt, nein, nein, das machen wir schon. Und in Wirklichkeit war das dann der Turning Point, weil so ein bisschen fake it till you make it. Wir haben einfach die Leute zu uns eingeladen. Es war eine super Stimmung. Es war voll interessant. Wir waren tatsächlich damals nicht die, die am weitesten waren, aber einige haben zu der Zeit auch aufs falsche Pferd gesetzt. Das heißt, sie haben mit Firmen begonnen zusammenzuarbeiten, wo dann am Schluss nicht wirklich das rausgekommen ist, was am Anfang vielversprechend war. Und wir haben bei diesem Austausch, wir haben es im deutschsprachigen Raum gemacht, um das irgendwie überschaubar zu halten, so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, was derzeit am vielversprechendsten ist. Und das war halt auch mit ein bisschen Glück genau der richtige Moment und der richtige Zeitpunkt. Und natürlich ist es dann was anderes, wenn man sagt, Austausch vieler deutscher Landtage und österreichischer Landtage und der regionalen deutschsprachigen Parlamente hat ergeben, dass das und das in eine richtige Richtung geht. Also einerseits waren wir selber dadurch ein bisschen selbstsicherer, dass wir in die richtige Richtung arbeiten, wenn wir damit beginnen. Und wir haben es aber auch gegenchecken können mit anderen, die in ähnlichen Situationen waren.
Sehr interessant. Dario, die Bettina hat es schon ein bisschen angesprochen. Andere haben aufs falsche Pferd gesetzt und sind sozusagen hinten geblieben, wenn man so will. Ihr habt ja auch verschiedene Anbieter getestet. Wie seid ihr denn da rangegangen und welche Kriterien habt ihr überhaupt gehabt, um zu schauen, was es dann überhaupt gibt?
Also wir haben es eigentlich angefangen haben wir einmal aus Neugier, eben weil die Anbieter an uns herangetreten sind und weil wir bei Speech-to-Text eigentlich unser Aufgabenfeld ist und da waren wir einfach neugierig, was sie da tut. Dann, wie die Bettina schon gesagt hat, der Auftrag von einem Vorgesetzten zur Fachtagung hat sein Weiteres dazu getan, dass wir einfach quasi uns ziemlich vertieft haben in dem Thema, zu den Kriterien. Also wir haben uns eigentlich mehrere einfach angeschaut und danach geschaut, wie geht es mit Dialekt. Und wir haben verschiedene Anbieter, die an uns herangetreten sind, haben wir quasi so Testzugänge gekriegt und haben einfach einmal ausprobiert und haben dann einfach verglichen und sind draufgekommen, dass bei vielen, vor allem dann, nachdem quasi der KI-Hype, nenne ich es jetzt einmal, eingesetzt hat, quasi der große Unterschied die Oberfläche war, aber im Kern war es, was man nach der Fachtagung gewusst oder geahnt haben, bei den meisten eigentlich das Modell, das wir im Einsatz haben, nämlich ein Whisper-Modell im Kern drinnen. Aber so wie es gelaufen ist, war eigentlich, also der große Unterschied war die Oberfläche. Und das hat uns dann eigentlich mit der Fachtagung die Möglichkeit gegeben, dass eine Kollegin von uns eben, wie Bettina schon gesagt hat, programmieren gelernt hat, beziehungsweise ihre Programmierkenntnisse vertieft hat, Python programmieren kann,
Cool.
das auch am privaten PC einmal ausprobiert hat, gesagt, das wird laufen. Und dann haben wir es quasi größer skaliert, sage ich jetzt einmal. Und bei uns mit unseren Realdaten irgendwann zu testen. Und da haben wir festgestellt, okay, Whisper kann es, wir brauchen den ganzen, wie soll man sagen, Klimbim oder ein Kollege aus dem Deutschen Bundestag hat es einmal die goldenen Balkone genannt, die quasi überall draufgeschraubt werden
Absolut.
von den großen Anbietern, dass man sagt, man hat einen Editor dazu, man hat ein Aufnahmeprogramm dazu und so weiter. Das haben wir gesagt, wir brauchen das eigentlich nicht von einem externen Anbieter, wenn wir es intern haben. Also wir haben ein Aufnahmeprogramm, wir haben ein Redaktionssystem, wir haben mittlerweile einen eigenen Editor, das quasi alles in einem Vorprojekt, das eigentlich nicht als Vorprojekt gedacht war, aber in einem quasi Projekt zur Erneuerung unserer digitalen Landschaft eingeführt worden ist, nämlich unser neues Redaktionssystem, der Sitzungsnavigator. Da ist das alles drinnen. Und da haben wir gesagt, eigentlich ideal, können wir anschrauben. Und das war dann eigentlich so eins der Hauptkriterien, dass wir sagen, wir brauchen nur eigentlich die Basis, nämlich ein Speech-to-Text-Modell, das das kann, was er mit oder das macht, was am besten kann, gesprochenen Text in geschriebenen Text umwandeln. Viel mehr, also unter Anführungszeichen, viel mehr braucht man nicht.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Das ist auch etwas, was wir immer wieder mitkriegen und wo ich auch so schmunzeln muss. Und ich finde es das lustig, dass der Kollege sagt, die goldenen Balkone, das muss man fast merken. Und wir sind auch immer so, ich finde es immer so faszinierend, wenn man zu wenig Ahnung hat von KI, gell, in den Schulungen nehme ich das oft wahr. Dann kommen so Teilnehmer, die hast das Tool schon ausprobiert und das Tool schon gesehen und so. Und du merkst, wenn's halt damit täglich zu tun hast, in Wahrheit sind 90% aller Use Cases, die einem verkauft werden, nicht wirklich spezielle Tools, sondern einfach, wo beispielsweise ein Standard Large Language Model wie ChatGPT im Hintergrund ist und dann ist halt irgendwo drüber geflanscht, quasi so eine nette Oberfläche und das wird dann als das Learning Tool und so verkauft. Und ich denke mir immer, du liebe Zeit, das könntest du ja ganz normal in Copilot und ChatGPT auch selber machen, wenn du gut prompten kannst. Ja? Also darum verstehe ich das. Es ist oft, da wird einem sehr viel verkauft, gerade auch jetzt in der KI-Hype-Phase. Und es ist ganz wichtig, da zu unterscheiden zwischen Hype und Realität. Und das finde ich ganz gut, was du sagst, Dario. Also Whisper ist da tatsächlich ein super Modell. Das ist auch gratis. Man kann für diejenigen, die das vielleicht auch für sich selbst nutzen wollen, kann man ganz normal selbst auch laufen lassen auf seinem Rechner, habe ich auch laufen, ist kostenlos von OpenAI zur Verfügung gestellt, ein kleines sozusagen Large Language Model, das sich darum kümmert, wirklich Texttranskriptionen zu machen. Und ihr habt es dann, wenn ich es so richtig verstanden habe, quasi noch angebunden an euer eigenes internes System, die Kollegin dann gecodet hat. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Wir haben das einfach dran geschraubt. Man muss sagen, es ist ein bisschen komplexer natürlich und quasi die Komplexität hätten wir aber auch, wenn man an Anbieter einkauft, oder beim Anbieter einkauft, du müsstest das System ja immer integrieren in die eigene Softwareumgebung. Und das ist eigentlich ziemlich komplex, weil halt ganz viele Systeme angebunden werden, von der Audioaufnahme zur Audioverwaltung, zum Redaktionssystem. Quasi, wo der Text ankommt im Editor und so weiter, das sind viele Systeme. Was wir aber dann auch noch gemacht haben, ist bei uns, wenn man quasi mit der Recherche, mit den Programmierfähigkeiten der Kollegin ausgestattet, gesehen haben, es gab ja andere interessante Systeme. Zum Beispiel, wir haben dann das Modell PyNotes dran geschraubt, das ist eine Sprecherwechselerkennung, quasi ermöglicht. Sprecherwechsel ohne Sprechererkennung. Also es wird nur erkannt, wann der Sprecher wieder drankommt, aber es wird nicht mit einem Namen verknüpft oder sowas ähnliches, sondern wir haben dann einfach Speaker 1, Speaker 2 und so weiter drinstehen im Protokoll oder in unserem Text im Auswerfen. Das ist einfach praktisch für erste Struktur, weil sonst wirft der Whisper einen großen Absatz aus und das gibt schon eine erste Struktur. Und wir haben hinten dann eigentlich nur eine ganz konservativ deterministisch programmierte Ergebnisoptimierung dran. Also das ist über Regular Expressions und so weiter quasi eigentlich für einen Laien erklärt, so sagt die Kollegin zu mir immer, es ist eine fancy Suchen-Ersetzen-Liste. Also das, wo man einfach so Standardfehler von Whisper, das uns auswirft, zum Beispiel bei Namen und so weiter, erkennt und dann das Richtige draus macht. Oder wir haben zum Teil Abgeordnete mit dem gleichen Namen und dass man da so dem ein paar Sachen mitgibt, deterministisch ist der Herr Abgeordnete XYZ oder die Frau Abgeordnete XYZ. Das kann man sehr gut machen und das funktioniert bei uns auch so gut. Das hat auch den Vorteil, dass wir Whisper nicht nachtrainieren müssen, nicht feintunen müssen. Wir haben quasi das Standardmodell im Einsatz. Das läuft bei uns. Das funktioniert mit Dialekten eigentlich sehr gut. Mit österreichischem Standarddeutsch hat es eigentlich fast gar keine Probleme. Da waren wir einfach wirklich positiv überrascht. Aber so haben wir ein System im Einsatz, wo man eigentlich, man kann sich so eine Art Containerlösung vorstellen. Es sind verschiedene Container und man schiebt dann zum Beispiel hinten einfach nur ein Modul dran. Wenn ein Container nicht mehr State of the Art ist, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir brauchen ein neues Sprachmodell, Whisper überholt worden ist und es gibt zum Beispiel ein kurz Open Source Modell, dann können wir das einfach da reinschieben und weiter so arbeiten. So ist die ganze Lösung entstanden. Das ist eigentlich für uns sehr zufriedenstellend und was positiv ist, wir sind ja mit den Kollegen aus Deutschland und den Kolleginnen aus Deutschland im Austausch. Es arbeiten alle mittlerweile so ähnlich. Also, dass sich das mit Whisper, man braucht einfach Leute, die sich drüber trauen, programmieren, ein bisschen lernen, aber man braucht eigentlich für den ersten Schritt nicht viel, dass die das eigentlich umsetzen und selber einbetten und dass das eigentlich relativ, relativ ressourcenschonend im ersten Schritt funktioniert, dass man einfach einmal eine Spracherkennung im Einsatz hat.
Sehr cool. Wir haben ja euch eingeladen, unter anderem auch, weil uns das sehr wichtig war, auch Mitarbeiter quasi direkt vor Ort oder direkt an der Basis auch im Podcast mitzuhaben. Unsere direkte Zielgruppe sind eigentlich CEOs und Entscheider und so, die sich um das Thema, quasi wie kann ich künstliche Intelligenz implementieren, in meine Prozesse dreht. Und wir wollten aber ganz gezielt eben auch Projekte interviewen, so wie euch, die jetzt ganz sozusagen von der Basis kommen, um diese zwei Welten irgendwie auch miteinander zusammenzubringen und zu schauen, okay, was kann auch ein Entscheider lernen, sozusagen von denen, die an der Basis es tatsächlich auch probiert haben. Und gerade bei euch eben auch, darum habe ich es also spannend gefunden, ihr seid im öffentlichen Sektor und da habe ich es challenging gefunden, ne? Also von einem Bottom-up-Ansatz zu wählen und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Bettina, was würdest denn du sagen, wenn du heute wieder von vorne anfangen müsstest, was würdest du denn anders machen? Und wo habt ihr denn Zeit verloren?
Ich glaube, um es kurz zu sagen, Zeit verloren haben wir mehr in dem Projekt, das wir davor durchgeführt haben. Also dieser Sitzungsnavigator, von dem der Dario schon geredet hat, wo wir sehr langsam lernen mussten, was eigentlich an unserem alten Redaktionssystem nicht so ganz passt und wie denn ein neues ausschauen müsste. Da sind wir ziemlich unbedarft reingegangen, haben das total unterschätzt von der Komplexität her. Dann gab es ein paar externe Faktoren wie ein Web-Relaunch oder dass wir ja das Parlament saniert wurde und wir zurückübersiedelt sind oder ein paar Mal übersiedelt sind. Da ist das Projekt ein paar Mal gefrozen worden. Aber in dem Projekt ist irrsinnig viel drin gesteckt und da haben wir sehr viele Schritte zurück und dann wieder nach vorne gemacht. Aber das Gute war, dass wir eine Datengrundlage geschaffen haben, ohne es zu wissen und ohne es vorher geplant zu haben. Also das war so unser Lehrstück, dass das nicht immer nur rund gelaufen ist, sondern wo wir eben ein paar extra Meter gemacht haben. Aber wir haben irrsinnig viel gelernt dabei, zum Beispiel unter anderem, wer unsere Daten nutzt, wer unsere Parlamentsprotokolle, unsere Reden nutzt. Das sind irrsinnig viele Leute, vor allem auch in der Wissenschaft. Und wie sie die nutzen und was sie brauchen. Und andererseits, vorher habe ich schon ein bisschen erwähnt, Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, was die wieder brauchen und wie sie unsere Protokolle abrufen. Wir haben zum Beispiel begonnen, was wir früher nicht gemacht haben, Metadaten zu erfassen. Die Zwischenrufe, den Beifall, alles strukturiert und sauber. Früher war das einfach, waren das Word-Dokumente, die wir als Schreibmaschine verwendet haben, einfach in der ersten Phase der Digitalisierung. Und das war ein sehr langsamer Lernprozess, bis wir drauf gekommen sind, wie wir das wirklich machen müssen, was wir wirklich brauchen und wer vor allem von den Nutzerinnen und Nutzern was von unseren Daten erwartet. Und als das sauber war und als wir da gute Fortschritte gemacht haben, war es dann das Spracherkennungsprojekt nicht mehr so die große Sache. Und das Zweite, was ich anders machen würde, was sich bei uns durch Zufall ergeben hat, ist, ich würde voll empfehlen, jemanden an dieser Schnittstelle IT und Fachabteilung zu haben. Bei uns war das die schon oft zitierte Kollegin, die in der Familie einen IT-Hintergrund hat und programmieren konnte. Weil da eine Situation ist mir in Erinnerung, da ist das erste Mal das Spracherkennungssystem zum Laufen gebracht worden. Und sie hat erzählt, dass der Kollege aus der IT gesagt hat, du, es läuft. Und ihr erster Gedanke war natürlich, na, und wie sind die Ergebnisse? Und er hat gesagt, ach so, na, das habe ich mir nicht angeschaut. Weil das natürlich völlig irrelevant war von IT-Seite. Hauptsache, es läuft. Und sie hat auch zum Beispiel das linguistische Know-how, um zu sagen, man braucht ja nicht nur die Programmierkenntnisse, sondern man muss vorher den Prozess verstehen. Und das ist ja einer der Gründe, warum oft was scheitert, weil eigentlich überhaupt nicht verstanden wird, was man mit der KI tun will. Und da hatten wir einfach Glück.
Das ist ein wertvoller Punkt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir bei uns, also was ich glaube, ich weiß, das ist etwas, was wir bei uns auch bemerken, dass es sehr wichtig ist, nicht nur zu wissen, mit was ich es da zu tun habe, sondern wie ich es auch implementiere und wie ich auch diesen Implementationsschritt Schritt für Schritt begleiten kann. Und die Challenge ist auch oft, wenn ich es fachübergreifend habe, also wie du es sagst, zum Beispiel der ITler und die Kollegin aus der Fachabteilung, dass ja ihr das Glück hattet, da tatsächlich eine Kollegin zu haben, die sich in beiden Welten auskannte. Ne? Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass verschiedene Fachabteilungen aneinander vorbeireden oder der eine vom anderen nichts weiß. Das habe ich so spannend gefunden, wie du das ist ja fast ein plakatives Beispiel um zu zeigen, dass die eine Fachabteilung nichts von der anderen weiß, weil ITler ist ja vollkommen wurscht, was für Ergebnisse rauskommt. Hauptsache es läuft halt. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen, das merke ich auch oft, die Challenge dann, um wirklich die Roadmap dann auch, um die PS auf die Straße zu bringen. Genau, also das ist zumindest auch von unserer Seite. Was mich interessiert auch noch, du hast ja kurz angemerkt, wie die Protokolle verwendet werden. Magst du dazu kurz was sagen? Darfst du dazu kurz was sagen? Wie die Protokolle von den Metadaten, die ihr erhoben habt, was ihr da so Spannendes gefunden habt, würde mich jetzt persönlich interessieren, wenn ihr da nichts drüber reden dürft, passt es, dann gehen wir einfach
Nein, im
weiter.
Gegenteil, das ist ein Werbefenster. Vielen Dank.
Okay, gerne.
Na, es ist so, also die Leute, die sich einfach dafür interessieren, was war in der letzten Sitzung oder was war in einer Sitzung vor 20, 100, 175 Jahren, die können das über die Website abrufen. Das ist die einfachere Sache. Aber es gibt jetzt vor allem in der Wissenschaft Leute, die Auswertungen machen über mehr reden, die zum Teil automatisierte Auswertungen machen, die über die Open Data Schnittstelle reinkommen und sich natürlich freuen, wenn sie strukturierte und mit anderen Daten gut vergleichbare Reden finden. Und da hat sich's auch zufällig ergeben, wir sind offensichtlich Glückskinder, dass der Kollege aus dem Rechts- und Legislativdienst, der die Schnittstelle zur Wissenschaft ist, angefangen hat, uns mitzunehmen in Lehrveranstaltungen oder zu Studierenden, zu jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Als die Quelle produzieren. Das war am Anfang eher so, schaut mal Leute, das sind die Menschen, die das machen, was ihr auswertet. Und dann sind wir aber drauf gekommen, dass wir ins Gespräch kommen und zum Beispiel, das ist ein ganz ein simples Beispiel, dass wir zwar schon im alten Redaktionssystem einen Redebeginn strukturiert erfassen, aber ein Redeende nicht. Das war nur Text. Und dass das bei der Auswertung sehr helfen würde, wenn Redebeginn und Redetext ausgewiesen sind. Oder wenn die Zwischenrufe nicht einfach nur Plain Text sind, sondern wenn die für die Leute, die die Daten bekommen, als Zwischenrufe ausgewiesen sind, damit man sie zwar einerseits als Zwischenrufe auswerten kann oder andererseits aus den Redetexten rausnehmen kann. Und wenn da hinterlegt ist, wer der Zwischenrufer ist, männlich, weiblich, Fraktion. Und so ist das entstanden.
Sehr interessant. Und so von den Metadaten an sich, also kann man da dazu was sagen, wie werden diese Protokolle gebraucht von den Externen, die sie abrufen? Also du hast schon gesagt, also es werden Daten ausgewertet, oder?
Genau, also es werden, wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die früher auch als Studentin oder als junge Wissenschaftlerin Parlamentsprotokolle verwendet hat, und da gibt es verschiedenste Fragestellungen. Eins von den skurrileren ist zum Beispiel: Wirkt sich der Platz im Plenarsaal darauf aus, wie das Sentiment einer Rede ist, also ob jemand eher mit positiven oder mit negativen Begriffen spricht? Aber es gibt natürlich viele Genderfragen oder Fragen, wenn eine bestimmte politische Konstellation eintritt, wie wirkt sich das auf Reden oder Gesetzesvorhaben oder solche Dinge aus? Da gibt es viel, viel mehr, als man glaubt.
Spannend.
Ja. Es ist einfach die politikwissenschaftliche Forschung zu verschiedensten Fragestellungen, die sehr, sehr oft Parlamentsreden zumindest auch als Quellen hernimmt.
Stark. Dario, ihr habt eine Community of Practice im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Nicht schlecht. Wer ist denn da dabei und was bringt euch denn das konkret?
Ja, danke. Die Bettina hat schon angesprochen, es geht auf unsere Fachtagung zurück. Also uns bei der Fachtagung haben die ganzen nationalen deutschen Parlamente, also deutschsprachig, nicht, natürlich nicht deutsch, sondern deutschsprachige Parlamente, Österreich, Schweiz, Deutschland, zum Beispiel aber Luxemburg und die deutschsprachige Gesellschaft in Belgien, sind da zum Beispiel Teil davon. Es sind viele deutschsprachige Landtage, nämlich auch österreichische dabei. Hier und da findet sich auch bei uns zum Beispiel Gemeinderatsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Der Vorteil bei uns am Anfang wollten wir uns eigentlich konzentrieren darauf, auf die protokollerstellenden Abteilungen. Und durch viel Glück wieder einmal sind nicht nur Stenografinnen und Stenografen oder Parlamentsredakteurinnen und Redakteure gekommen, sondern auch ITler und ITlerinnen. Das hat den starken Vorteil, dass man jetzt eigentlich breite Community haben, wo auch Leute aus Fachabteilung und IT-Abteilungen zusammensitzen, Themen besprechen und im Endeffekt sich austauschen über die neuesten Entwicklungen vor allem mit Fokus im Speech-to-Text-Bereich, manchmal ein bisschen KI-Bereich, aber es geht vor allem um wirklich der Text, der im Mittelpunkt steht. Es führt im Endeffekt zu einer selbstbewussteren Verwaltung im Gesamt. Man kann einfach stärker gegenüber zum Beispiel Anbietern aus der Privatwirtschaft auftreten, wenn man einfach sagt, okay, man kennt sich aus. Das ist der erste große Vorteil. Man kann es einfach besser einschätzen, was für Produkte am Markt sind. Der zweite große Vorteil ist, und die Bettina hat es auch schon angesprochen und wir haben schon darüber geredet, unsere Kollegin hat sie dann infolgedessen getraut, dass doch das privat installiert. Und das war nicht nur die Kollegin, sondern wir haben aus Deutschland, wir sind da immer nur im regelmäßigen Austausch von einigen gehört, hey, wir haben das dann probiert und wir haben das nach der Anleitung probiert, die irgendwer geteilt hat und so tauscht man sich quasi aus und kann einfach ein bisschen experimentieren und kann auch Fehler, die man gemacht hat, weitergeben, aber Sachen immer gut gelöst hat und wo man tolle Lösungen hat, weitergeben. Und wir wissen zum Beispiel jetzt, dass in Deutschland sich ein paar Landtage vernetzt haben. Nicht wegen uns, von Haus aus schon, aber trotzdem, dass da Vernetzung stattfindet und dass das halt auch deswegen funktioniert, weil einfach das soziale Schmiermittel mit dabei war, weil die Leute sich alle gut kennen und austauschen und einfach über den Tellerrand blicken, über den Tellerrand ihrer Fachabteilung. Wir, die Protokolle erstellen, aber die ITler, die entwickeln. Wir arbeiten jetzt halt Hand in Hand und ich glaube, das wird einfach auch die Zukunft bei KI-Projekten generell sein, dass, wie du auch schon gesagt hast, die Vernetzung in die Häuser gut funktioniert und dass jeder jeden mitnimmt und nicht irgendwer im Regen stehen bleibt.
Bettina, wenn es jetzt um das Thema Datenschutz geht, ja, also die Whisper-Anwendung, die läuft ja nicht in der Cloud, die läuft ja ganz lokal und wieder Dario hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Es hat sich dann eine Kollegin auch getraut, das bei sich selbst zu installieren. Wie würdest denn du das sehen? Also, wenn man jetzt so denkt, an den öffentlichen Sektor, aber auch Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, ja. Viele unserer Hörer arbeiten ja in Branchen, wo es ganz strenge Datenschutzanforderungen gibt. Was ist da euer Learning? Ist Datenschutz ein Killer-Argument gegen KI oder ein lösbares Problem? Und wenn ja, wie löst man es?
Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und es ist sicher ein einerseits oft unterschätztes, dann wieder überschätztes Thema. Es ist gar nicht leicht, damit umzugehen, das muss man einfach sagen. Und man muss auch fairerweise sagen, dass wir jetzt eine On-Prem-Lösung haben. Das heißt, uns betrifft es nicht so sehr, wie wenn man in der Cloud arbeiten würde. Aber auch da gibt es jetzt gerade mit diesen neuen und noch nicht so ausgetretenen Pfaden der KI-Gesetzgebung Stolpersteine, weil sobald man ein System auf einem Server installiert hat, man zum Teil selbst KI-Anbieter ist und gewisse Dinge berücksichtigen muss. Mhm. Wir haben sehr früh, Gott sei Dank, eben auch durch eine recht gute Vernetzung erkannt, dass wir das ganz eng juristisch begleiten lassen müssen. Und wir haben Gott sei Dank spezialisierte Juristinnen und Juristen im Haus, weil es in unserem Haus doch einige Leute gibt, die Jus studiert haben. Aber tatsächlich auch eine Abteilung, die sich jetzt, die recht neu ist und die sich gezielt damit beschäftigt. Und das ist schon sehr wichtig, weil man nicht in eine Richtung losstartet, wo man nachher merkt, das geht einfach gar nicht. Also wir haben schon bemerkt, dass wir für manche Sachen länger gebraucht haben, weil zuerst geprüft werden musste und auch die Datenschutzbeauftragten befasst werden mussten, ob das geht oder nicht. Und da könnte man natürlich ungeduldig werden, aber im Endeffekt ist es die schnellere Variante, wenn man begleitend gleich sagt, so, das ist jetzt ein nächster Schritt, zum Beispiel wir verwenden jetzt diese Daten oder wir möchten das und das mit einbeziehen, wir möchten ein Modell trainieren. Wenn das gleich sich jemand anschaut und sagt, okay, da müssen wir das und das machen, als wenn man in eine Richtung losstartet und im Nachhinein dann merkt, man hätte vielleicht nur eine Kleinigkeit anders machen müssen und es wäre datenschutztechnisch weniger komplex geworden. Mhm. Also mein Tipp wäre, sehr früh da Expertise suchen, weil was man sich da am Anfang vielleicht an Aufwand einhandelt, spart man sich dann in der Umsetzung auf jeden Fall wieder ein.
Was waren da die konkreten Challenges in dieser Richtung bei euch?
Ich habe jetzt fast Angst, irgendwas nicht auszuplaudern, okay. Das nicht, aber irgendwas von mir zu geben, was dann juristisch nicht ganz korrekt ist, aber vielleicht kann der, weil wir da auch gelernt haben, dass das okay. Zum Teil sehr kleine Feinheiten sind. Ich weiß nicht, ob du Dario dich drüber traust.
Es ist, wie gesagt, sehr komplex und
also was man sagen kann ist, bei unserem ersten Projekt, da ging es darum, dass wir mit einem Anbieter zusammengearbeitet haben, dass der Reden aus Plenarsitzungen verwenden wollte. Mhm. Da waren drei Rechtsmaterien gleich im Spiel, nämlich Urheberrecht, dann Datenschutz natürlich und was war das dritte?
Wie heißt's?
Schau, du siehst, da, wir sind für diese Thematik vielleicht nicht ganz die richtige. Aber es ist jedenfalls es ist erstaunlich komplexer, als man denkt. Und wenn man sich denkt, meine Güte, zum Beispiel, wir wollen ein Modell trainieren, das nur Beifall erkennt, was kann da das Problem sein? Mhm. Kommt man drauf, dass einfach da die Rechtsmaterie so komplex ist, dass man Dinge, die man gar nicht selber bedacht hätte, einfach entdeckt, die abgeklärt gehört. Es ist nicht so unmöglich. Aber es ist vieles so, dass man sich es einfach genau anschauen muss. Ist dir inzwischen eingefallen?
Es sind vor allem zivilrechtlichen Sachen, wo natürlich die ganze Vertragsgestaltung und so weiter und dass das
Vergaberecht, genau.
Und Vergaberecht, dass das sauber gestaltet ist. Weil okay. Als öffentlicher Dienst können wir nicht einfach mit einem Unternehmen irgendwas ausprobieren, sondern wir haben natürlich Regeln im Hintergrund, die wir einhalten müssen. Mhm. Und das war dann eine knackbare Nuss, aber man muss die Zeit immer einplanen. Also das ist, logistische Sachen brauchen Zeit. Mhm. Aber wenn man es dann sauber hat, ist man ziemlich happy, weil dann weiß man, okay, es wird laufen und zumindest wir dürfen es so machen.
Verstehe. Dario, jetzt aber ehrlich. Was ist denn nicht nach Plan gelaufen? Oder wo habt ihr denn jetzt, wo habt ihr Geld oder auch Nerven verloren?
Also, wir haben es halt schon sehr oft gesagt, das eine Wort ist mit G einfach Glück. Wir haben einfach extrem viel Glück gehabt bei uns. Es ist sehr viel nach Plan gelaufen. Was wir einfach gemerkt haben, ist, wir haben immer Leute gehabt, die uns unterstützt haben. Also es waren in alle, eigentlich alle Abteilungen im Haus waren Personen, die uns unterstützt haben, Schlüsselpersonen, die uns unterstützt haben. Und das hat uns einfach gemeinsam ermöglicht, dass wir ans Ziel kommen. Der Vorteil ist auch, wir arbeiten nach agilem Projektmanagement. Das heißt, wenn uns jetzt irgendwas an, wie man in Oberösterreich sagt, an Stesser versetzt, dann können wir relativ schnell drauf reagieren. Und am Anfang haben wir halt schon gemerkt, da waren wir, war es ein Projekt aus IT und unseres Fachabteilung, und da haben wir gemerkt, okay, die rechtlichen Fragen, wie lösen wir die, was ist da? Es war sehr viel neu, das war in einer Phase, wo eigentlich der AI-Act nur ein halbes Jahr circa alt war, also sehr viel Neues. Und dann haben wir die Idee gehabt, hey, was ist, wenn wir einfach unsere Juristinnen und Juristen mit ins Boot holen, wenn wir die ins Projekt mit reinholen und sagen, hey, sitzt mit uns einmal in der Woche bei uns am schon fix am Tisch, reden wir drüber. Und das war zum Beispiel extrem wichtig, weil man dadurch Sachen schnell abfangen kann, weil wir einerseits die fragen können, hey, das ist eine Materie, die würden wir uns genau anschauen, habt ihr da rechtlichen Input, aber die sofort sagen können, hey Leute, mal ein bisschen langsam, das müssen wir uns noch genau anschauen. Und so haben wir einfach schnell auf wichtige Sachen reagieren können. Und es zeigt auch, finde ich, das Projekt, du hast es auch schon angesprochen, das Vernetzen ist extrem wichtig. Also es geht eigentlich bei KI nicht nur um neuronale Netzwerke und so weiter, sondern die Netzwerke, die sozialen im Haus. Also der Mensch wird immer wichtiger, wenn man halt mit viel Leid reden muss, damit so ein Projekt gelingen kann. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man quasi sein, vielleicht so ein Süppchen kochen hat können mit zwei, drei Leuten in einer Abteilung oder vielleicht mit einer zweiten Abteilung, sondern es wird immer größer und die Tendenz sehen wir eigentlich jetzt bundesweit und auch im deutschsprachigen Raum, dass eigentlich alle sich nach außen orientieren und dass da quasi jeder sein stilles Kämmerchen verlässt und mit vielen anderen redet.
Toll, das
Genau.
ist eigentlich eine sehr, sehr wünschenswerte Entwicklung dann eigentlich. Also das nehme ich auch wahr. Ich glaube, das ist nicht umsonst, ist zu sagen, dass im KI-Zeitalter der Mensch immer wertvoller wird. Am Anfang hat man ein bisschen so die Ängste gehabt, oder auch ich habe auch irgendwo die Frage gehabt, okay, was heißt das jetzt für den Menschen, ne? Wenn plötzlich zum Beispiel, wenn ich jetzt Texter bin und die KI besser texten kann als ich vielleicht sogar und es mein Brotberuf ist und solche Sachen. Was bedeutet es jetzt für Kreativität, für den Menschen, der sich über kreative Prozesse ausdrückt, Musik, ja, als Kultur, also das ist ja, Musik ist ja nicht einfach nur ein Genussmittel, so wie, keine Ahnung, ich esse jetzt ein Schnitzel, sondern das ist ja eigentlich auch der Ausdruck einer Seele, wenn man so will, gell, und eines Menschen. Der kreativ quasi was ihm am Herzen liegt, zutage fördert. Und da war für mich auch irgendwie so die Frage, naja, wie wird sich denn das jetzt auf unsere Gesellschaft, auf mich auswirken, so von dem, was sich ändern wird. Und auch dieser soziale Aspekt ist auch eine Frage, die mich immer noch beschäftigt, wo ich aber merke, tollerweise, dass eigentlich durch die Implementierung von KI das Menschliche immer wichtiger wird und nicht unwichtiger. Das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung, muss man sagen. Weil das war fast ein bisschen eine Befürchtung auch. Ja. Werde ich jetzt den ganzen Tag nur vor dem Computer sitzen und dann eine Beziehung mit meinem KI-Modell aufbauen, quasi, weil der mich so gut versteht und ich einem alles liefere. Das sind ja auch die Schattenseiten und das könnte man ja auch tun. Ja. Genauso ist es, glaube ich, auch wichtig, da irgendwo auch eine Awareness für sich selbst zu schaffen und auch immer wieder zu reflektieren und zu sagen, okay, jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen zu weit hineingekommen, muss vielleicht wieder mal mit einem Freund auf ein Bier gehen oder so. Ja, fein. Wir sind eh schon fast am Ende angelangt. Vielleicht noch ganz kurz zu dir, Bettina, auf der organisatorischen Seite, weil das für die Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich ganz interessant ist. Bei der Beschaffung, Abstimmung, Genehmigung, gab es da irgendwo Probleme? Hat es da irgendwo gehakt? Was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen, aus deinem Erfahrungsschatz?
Naja, eigentlich vor allem ganz am Anfang, als diese Anbieter wie die Schwammerln aus dem Boden geschossen sind was wir, schließt sich jetzt ein Bogen, was wir am Anfang besprochen haben, wo einfach ganz tolle Systeme angeboten worden sind, die komplett Lösungen angeboten haben. Und wenn das Entscheidungsträgern präsentiert wird, dann schaut das natürlich super aus. Am Anfang war das auch noch alles so neu. Also neue Programme, die viel anbieten, sind natürlich interessant. Da war dann das erste Mal so, dass man, die haben natürlich als Beispiel auch immer Nationalratsreden genommen. Da sieht man einen Redner, eine Rednerin sprechen. Und das war ein magischer Moment, wo man dann in Echtzeit auf einmal drunter eine Transkription sieht. Da war dieses, boah, das will ich haben, das müssen wir doch anschaffen, das ist doch super, natürlich sehr groß. Und vor allem bei denen, die sich gedacht haben, das muss alles schnell gehen. Und eigentlich war das eines der schwierigeren Dinge, erstens selber zu verstehen und zweitens auch andere davon zu überzeugen, dass das erstens nicht die beste Lösung für uns ist. Dass wir zweitens was einkaufen, was wir so gar nicht brauchen, weil wir eigentlich was ganz anderes brauchen, dass es nicht so gut in unser eigenes System implementierbar wäre. Also so dieses Staunen und tolles System und machen wir das doch, so ein bisschen der Showstopper zu sein und zu sagen, wir machen es eh, aber machen wir es ein bisschen anders und vielleicht doch ein bisschen später, aber dafür besser und nachhaltiger.
Verstehe. Vielleicht noch zum Schluss. Ihr habt jetzt euer System ist jetzt für einen kleinen Kreis nutzbar. Und es wird ein größeres Rollout bevorstehen. Was erwartet ihr? Habt ihr davor Respekt?
Man muss zuerst ein bisschen einordnen. Es ist so, wir haben jetzt im Dezember groß getestet, unser System mit Integration in unser Redaktionssystem. Das wird quasi jetzt in der Abteilung ausgerollt oder quasi ab Jänner für Plenarsitzungen, muss man dazu sagen, wenn wir da einfach rechtlich schon alles abgeklärt haben. Also wird's zum Einsatz kommen. Da haben wir einfach geschult. Das wird super funktionieren. Sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben einfach so viel getestet, dass wir jetzt nicht mehr nervös sind. Also, beim Testen war man nervös. Das hat sehr gut funktioniert. Wollen wir das aber jetzt weiter ausrollen? Also es ist als Nebenprodukt nämlich eine grafische Oberfläche entstanden, was theoretisch jeder aus dem Haus nützen könnte. Braucht es aber, das zum Weiter das Ausrollen, braucht es nur ein paar rechtliche Prüfungen. Man muss einfach viel mitdenken, nämlich auch andere Arbeitsprozesse im Haus. Man muss auch schauen, dass quasi die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die das zur Anwendung bringen könnten, zum Thema Digital Literacy entsprechende Schulen sind und da über einen Grundstock an Wissen verfügen, damit sie damit arbeiten können und sicher arbeiten können, und sich auch sicher fühlen, weil es bringt nichts, wenn man sowas ausrollt und es gibt vielleicht da irgendwo Wissenslücken und die Leute fühlen sich nicht wohl, weil sie einfach das Gefühl haben, sie stehen mit einem Fuß im Kriminal, sondern da geht es einfach wirklich darum, dass man die Leute nicht direkt an der Hand nimmt, aber ein Werkzeug gibt, mit dem sie sich arbeiten trauen und mit dem sie gut arbeiten können. Und da, glaube ich, wird es im Haus, braucht es nur ein bisschen, bis das komplett umsetzbar ist, aber ich glaube, es wird über kurz oder lang dann gut ausgerollt werden. Vor allem, weil man sieht, was es für Potenziale hat. Vor allem für Menschen, die früher einfach tippt haben und viel Zeit ins Tippen investiert haben und die Arbeit quasi jetzt in höherwertigere Arbeit stecken können, zum Beispiel das redaktionell dann überarbeiten und sich auf den Inhalt konzentrieren, als nur aufs Tippen, sage ich jetzt einmal.
Wäre eigentlich auch ein super Use Case für ein Meeting-Protokoll und so, ein Meeting-Protokoll quasi mit KI zu erstellen. Gibt es ja ist auch schon mit Copilot in MS Teams und so. Da ist halt immer auch die Frage, okay, will ich das, ne, datenschutztechnisch? Da haben wir auch eine spannende Kooperation mit einem österreichischen Anbieter, der KI-System in Österreich also laufen lässt, Fivesquare. Die haben dann tatsächlich so einen Use Case mit Kali Voice. Die Bettina grinst. Die haben einen Use Case mit Kali Voice, wo man eben auch so transkribieren kann. Und das ist natürlich interessant auch für die kritische Infrastruktur, für den öffentlichen Sektor auch. Wenn man sagt, okay, man möchte es zumindest, man löst das jetzt vielleicht nicht mit Whisper, aber man hat jetzt ein Tool, wenn man jetzt zum Beispiel das Large Language Model auch noch mitnutzt, wo man dann auch seine Transkriptionen quasi auch datenschutzgrundkonform haben kann. Was würdet ihr denn jemanden, der ein Entscheider ist in einem Unternehmen und zuhört und sie denkt, boah, ich möchte auch einfach mal ein KI-Projekt quasi umsetzen bei uns, was es auch immer ist, was würdet ihr dem denn als Rat, als wichtigsten Rat mit auf den Weg geben wollen?
Das ist ganz einfach. Das drei Dinge. Das erste ist mein Steckenpferd. Prozesse gut verstehen. Zuerst Zeit investieren, um Prozesse gut zu verstehen. Und dann erst Datengrundlage anschauen, ob da alles passt. Und dann erst KI einsetzen oder was auch immer draufsetzen. Aber das ist so, so wichtig, weil jetzt nicht unbedingt hier in der Parlamentsdirektion, aber sonst, die ich schon so oft gesehen habe, was rauskommt, wenn man es nicht macht. Das zweite haben wir jetzt eben ganz viel gesagt, aber ich möchte Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, Techniker und Fachabteilung zusammenbringen, auch da gutes gegenseitiges Verständnis herstellen. Wir haben mit den Entwicklern von unserem Sitzungsnavigator zum Teil schon so witzige Situationen, dass sie uns sagen, was wir wollen könnten, weil sie einfach unseren Prozess schon so gut verstehen und sie haben recht. Und andererseits sagen wir ihnen, könnt ihr nicht eurer Maschine beibringen, dass sie, wenn das so ist, das und das macht? Und sie sagen, ach so, oh ja, das können wir eigentlich schon. Also
Cool.
es mag vielleicht am Anfang Präsenztermine brauchen, die vielleicht länger dauern, als man hätte ein Online-Meeting, aber es ist gut investierte Zeit, absolut. Und auch das dritte haben wir schon gesagt, die rechtliche Seite mit Bedenken früh. Sonst zahlt man später Lehrgeld.
Ja, das ist überhaupt etwas, was ich auch oft merke. Bei uns ist es ein bisschen anders geartet. Bei uns ist es oft so, auf mich kommen dann Leute zu, die vorher schon eine Schulung irgendwo gebucht haben und dann auf uns zukommen und dann merken, okay, wer zweimal kauft, kauft teuer. Ja. Also es gibt Schulungen quasi, die sehr Use-Case-spezifisch sind. Und auch sehr oberflächlich und da lohnt sich es auch wirklich, jetzt läutet es bei mir, da lohnt sich es auch wirklich nachhaltig, sich vorher zu überlegen, okay, was ist denn zum Beispiel ein prinzipienorientierter Ansatz, wenn es ums Thema Prompting geht zum Beispiel, versus einem Use-Case-zentrierten oder Tool-Ansatz, denn es gibt manche Ansätze, die einfach tatsächlich nachhaltiger sind und in the long run in Wahrheit weniger Geld kosten, weil es weniger Schulungskosten verursachen als andere Ansätze, die momentan so versprochen werden. Eine kurze Abschlussfrage noch. Zum Schluss, was ist denn euer Traum? Wo wollt ihr denn in 5 Jahren stehen?
Das ist vielleicht nicht das, was du jetzt hören willst, aber wir reden ja von Spracherkennung im Parlament und mein
Möchte alles
Traum
hören.
ist, es ist auch nichts. Es ist eigentlich was Urwichtiges. Mich erinnert das immer an diese Künstlerin, die gesagt hat, eigentlich war ja der Plan, dass ich Bilder male und die KI meine Wäsche bügelt, aber irgendwie ist es gerade umgekehrt, irgendwas ist schiefgelaufen. Und so. In diesem Sinne, mein Traum wäre, dass die Reden in Zukunft nicht irgendwelche nivellierten, seelenlosen LLM-Artefakte sind, sondern dass die Reden nach wie vor mit allen Ecken und Kanten freigehalten werden. Und da können ruhig Sätze dabei sein, die im Nirvana enden. Da kann man sich ruhig in irgendwas hineinreden, weil man spontan auf das Gegenüber reagiert, auf das Gegenüber reagiert. Oder weil man frei spricht oder weil man vorher zugehört hat und jetzt antwortet. Und dann kommen wir ins Spiel und wir verwenden Spracherkennung, um ein Transkript zu erzeugen. Und dann kommt die nächste menschliche Kunst nach dem Reden halten, nämlich diese Reden auch zu protokollieren. Und so stelle ich mir das schön vor. Und wenn wir jetzt über Use Cases von KI in weiterer Folge nachdenken, dann heißt es oft, naja, vielleicht kann man KI anwenden, um sich E-Mails schreiben zu lassen, wenn man nur so drei Stichworte hat. Und dann antwortet vielleicht über Copilot oder so mein E-Mail-Account eh selber auf das E-Mail und dann unterhalten sich die KIs miteinander. Oder
Furchtbar.
wie wir es hatten, dann protokolliert eine KI eine mit KI geschriebene Rede. Und ich glaube, das ist das, wo wir gar nicht hinwollen.
Absolut, absolut. Und das ist ja auch das Schöne, ne, wenn ich einen mit Fehler behafteten, so habe ich es jetzt ein bisschen durchgehört, wo es menschelt heute halt einfach im Parlament, da menschelt es, da wird sich manchmal verbal quasi eine mitgegeben, da geht es mit den Emotionen hoch, da brechen Sätze ab. Und das ist ja schlussendlich das, was auch das Menschsein ausmacht, dieser Prozess. Und dieses Unperfekte, und da bin ich voll bei dir, da mit KI sozusagen drüber zu fahren. Für mich ist immer der größte Horror, wenn ich Copilot-Antworten auf meine E-Mails bekomme. Ich sehe das ja. Also, also ich, und ich sehe ja sofort, dass das quasi, wenn die Leute sozusagen nicht Few-Shot prompten können, also Three-Shot Prompting ist ganz simpel formuliert einfach, ich gebe der KI Beispiele vor, sage, schreib das in meinem Stil, gebe ihm zwei, drei Beispiele von mir, von meinem Stil vor, dann merkt es eh keiner mehr, dass mit KI geschrieben ist. Aber manche können das halt nicht. Ne? Und dann merkt man halt, das war ein KI-Text. Und das ist natürlich, da bleibt mir ein schaler Geschmack über. Darum bin ich auch eher derjenige, der entweder E-Mails tatsächlich mit der Hand nur selber schreibt. Oder wenn schon längere Denkprozesse dahinter sind, dann so, dass es keiner merkt. Alles klar, vielen lieben Dank. Es ist sogar jetzt ein bisschen mehr Zeit vergangen, dass ihr so viel Zeit genommen habt für das Interview. Danke für ein spannendes Projekt und wünsche euch noch viel Erfolg bei eurem weiteren Projekt und ich hoffe, man hört und sieht sich in Zukunft einmal wieder.
Danke.
Danke.
Danke euch.
Das war AI Have a Dream mit Lukas und Florian Wurm. Für alle, die KI auch anwenden wollen. AIqualification.eu. AI Have a Dream. Cut through the noise, show what it means.